Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
K-Pop ist halt im Vergleich zu anderen Konzerten viel, viel krasser.
Idols are like products.
Also das Fandom ist, glaube ich, ein bisschen crazier.
Why would they use this kind of system when in fact it deprives us of creativity?
Es ist fast unmöglich, K-Pop zu hören und nicht irgendwie Interesse an Korea und der Kultur zu bekommen.
Es ist einfach eine unglaubliche Chance auch für Korea.
K-Pop ist kein bisschen authentisch und es ist völlig unwichtig, finde ich.
Sie sind makellos schön. Sie reisen um die ganze Welt. Sie geben Konzerte vor ausverkauften Stadien. Sie tragen die beliebtesten Modemarken und zieren gigantische Plakatwände. Millionen von Fans himmeln sie an und kaufen ihre Musik. Das Leben von K-Pop-Stars wirkt unglaublich glamourös. Doch hinter der glitzernden Fassade der koreanischen Pop-Industrie verbergen sich auch schwere Probleme. Training bis zum Umfallen, gefährliche Schönheitsstandards und unerreichbare Perfektionsansprüche gehören für viele Idols zum absoluten Alltag. All das und mehr hört ihr heute bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Svenja Uhl und das hier ist Teil 3 meines Radio-Features über K-Pop und die Korean Wave. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Sendung. Skandale, Druck und Ausbeutung. Die Schattenseiten des K-Pop. Für viele junge Menschen ist der Lifestyle eines erfolgreichen Idols die absolute Traumvorstellung. Doch nicht alles ist so perfekt, wie es scheint. K-Pop-Idol zu sein bedeutet nämlich eine Menge harte Arbeit und noch viel mehr Druck. Dieser Druck lastet auf den jungen MusikerInnen schon lange, bevor sie ihr Debüt auf der Bühne feiern. Warum, erklärt uns Yannick Gölz. Der Musikjournalist veröffentlicht auf laut.de monatlich die Kolumne K-Pop Countdown.
Das Idol-System halt natürlich, ne? Also einfach die Idee, dass du Leute hast, die quasi von Anfang an darauf ausgebildet werden, nicht nur Musiker, Musikerin zu sein, sondern erstens ein Performer-Gesamtprodukt und natürlich auch jemand, der quasi, zu dem man aufsehen kann, in Anführungszeichen. Dass du halt schon so einen Perfektionsanspruch hast in diesen Menschen.
Wir erinnern uns, K-Pop-Idols haben meist eine jahrelange Ausbildung hinter sich, bevor sie zum ersten Mal als Idols vor ein Publikum treten. Koreanische Musiklabels casten junge, ambitionierte Talente mit dem Ziel, aus ihnen Idole zu machen. Jung ist hier tatsächlich das Stichwort. Gesucht werden nämlich nur sehr junge Bewerber und Bewerberinnen. Das heißt Kinder und Teenager zwischen 12 und 18 Jahren, selten älter. Wer im Casting mit seinen Gesangs-, Rap- oder Tanzkünsten überzeugt, erhält die Chance auf ein Traineeship bei einem Entertainment. Damit verpflichten sich die Jugendlichen zu einem neuen Alltag mit strengen Regeln, mühevollem Training und rigorosen Arbeitszeiten.
I found a picture of my old schedule.
Ich habe ein Bild von meinem alten Stundenplan gefunden. Um 9 Uhr wache ich auf. Von 10 bis 11 kann ich duschen, essen und putzen. Von 11 bis 11.30 Uhr muss ich in den Übungsraum. Koreanisch lernen 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Von 14 bis 15 Uhr übe ich Vokalisierung. Von 15 bis 19.30 Uhr ist Rap-Probe. Und von 19.30 Uhr bis 19.30 Uhr ist Abendessen und Ruhephase.
Dieser Clip von Bomhan vermittelt einen Eindruck davon, wie stressig der Alltag als K-Pop-Trainee ist. 3 Jahre lang war der Amerikaner mit chinesischen Wurzeln als Trainee bei FM Entertainment unter Vertrag, bis er das Entertainment 2023 verließ. Auf seinem Social-Media-Kanal stellt er seinen alten Stundenplan vor. Sprachunterricht, Gesangsstunden, Rap-Übungen und kaum Zeit für eine Pause. Nach dem Abendessen ist der Arbeitstag eines Trainees übrigens noch lange nicht vorbei.
7:30?
Von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr Fotomission. Von 20.30 Uhr bis 23.30 Uhr schreibe ich Rap-Texte. 23.30 Uhr bis Mitternacht geht man in den Übungsraum. Das Tanztraining findet von 0 bis 6 Uhr statt. 6 bis 26 Uhr nach Hause gehen und dann muss ich duschen, sauber machen und Sachen erledigen. Und dann stehe ich um 9 Uhr auf.
And I wake up at 9.
But I love this right. 이건 내게 맞지.
Das Arbeitspensum ist enorm und der Unterricht geht oft bis spät in die Nacht oder die frühen Morgenstunden. Einige Trainees müssen neben ihrer Idol-Ausbildung auch noch regulär zur Schule gehen. Nach dem Unterricht geht es für sie direkt in den Probenraum. Zeit für Hausaufgaben gibt es erst danach. Also mitten in der Nacht, während Gleichaltrige längst schlafen. Ex-Idol Christine Park, auch bekannt als Tina aus der Girlgroup Lady, spricht im Interview mit YouTuber Anthony Padilla über die unsäglichen Arbeitszeiten.
Our training hours are pretty insane.
Unsere Trainingszeiten sind ziemlich verrückt. Wenn wir uns darauf vorbereitet haben, einen neuen Song rauszubringen, sind wir gegen 3 oder 4 Uhr morgens nach Hause gegangen, weil wir einfach so lange geübt haben.
Aber diese Strapazen nehmen die jungen Talente für ihren Traum der Musikkarriere in Kauf. Oft muten sie ihren Körpern beim Training auch zu viel zu. Dann tanzen und üben sie bis zur körperlichen Erschöpfung.
Am Anfang war es super schwer für mich. Ich war es nicht gewohnt, meinen Körper stundenlang so zu beanspruchen. Mein Körper tat mehr weh als nach einem Tag im Fitnessstudio.
Die körperlichen Anstrengungen sind aber nicht das Schlimmste am Idol-Training. Viel schwerer wiegt für viele Trainees, dass sie ihre Freiheit und ihr soziales Umfeld verlieren. K-Pop-Trainees leben nämlich für gewöhnlich nicht bei ihren Eltern, sondern müssen in ein Wohnheim mit anderen Trainees ziehen. Alexander Schmidt hat das selbst erlebt. Der gebürtige Mainzer gilt als das erste deutsche K-Pop-Idol und war zwischen 2020 und 2023 Mitglied der Boygroup Drippin. Bei seinem Debüt war Alex gerade 16 Jahre alt. Gegenüber dem SWR sagt er Folgendes.
Ich konnte danach meine Familie nicht mehr sehen, also nicht oft sehen. Meine Freunde konnte ich auch nicht mehr sehen. Es verändert sich viel. Also das Leben verändert sich viel. Glücklich war ich schon, aber halt, man verliert die Freiheit sozusagen.
Weil das Training die Jugendlichen so vereinnahmt, haben sie kaum Zeit, alte Freundschaften zu pflegen. Stattdessen verbringen sie viel Zeit mit den anderen Trainees ihres Entertainments. Hier treffen junge Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen. Korea, Japan, China, Taiwan, Thailand oder den USA. Sie wohnen miteinander, essen miteinander und üben miteinander. Die gemeinsame Erfahrung und das harte Training schweißt sie zusammen. Eines Tages werden sie vielleicht gemeinsam in einer Girl- oder Boygroup debütieren. Viele von ihnen werden dieses Ziel aber nie erreichen. Tina aus Blady.
Bei den meisten Firmen mit Trainees gibt es etwa monatlich ein weiteres Casting und sie führen Evaluierungen durch. Da schauen sie, ob du besser geworden bist.
Wer nicht genügend Fortschritte macht und bei den Evaluierungen nicht überzeugen kann, fliegt. Denn aus Sicht des Entertainments sind nur die Trainees mit den besten Leistungen es wert, dass man weiter in ihre Ausbildung investiert. Trainees müssen also hart an sich arbeiten und besser sein als ihre MitstreiterInnen. Nur dann dürfen sie weiter vom Debüt als Idol träumen.
Ein Trainee zu sein, ist sehr nervenaufreibend. Man weiß nie, wann man rausgeschmissen wird.
Der große Leistungsdruck führt zu einer ständigen Anspannung und beeinflusst auch das Verhältnis zwischen den Trainees. Auf der einen Seite sind sie Freunde und Leidensgenossinnen, auf der anderen Seite KonkurrentInnen. Ständig werden sie miteinander verglichen. Ex-Idol Tina.
Es gab einen Tag, an dem wir zum Training mussten, aber ich so schlimme Regelschmerzen hatte. Und ich habe die Firma gefragt, hey, ist es okay, wenn ich mich heute ein bisschen ausruhe? Und die meinten, glaubst du, dass andere K-Pop-Idols sich ausruhen würden?
Niemand, der sich um mich kümmert oder sich Sorgen um mich macht. Nur kalte Worte, die mir sagen, ich soll meine Träume aufgeben. Ich werde schwach, aber ich strenge mich weiter an. Mit diesen Worten verarbeitet die Gruppe Stray Kids ihre Trainee-Erfahrung im Song Elevator. Die Hoffnung auf ihr Debüt beschreiben sie darin als ein Licht am Ende des Tunnels. Hier kommt Elevator von Stray Kids.
I'm on a elevator. 것도 없어 날 위한 소개는 걱정 한없이 차가운 말들 뿐 엉터리 꿈은 좀 접어 호기란 말들이 내 길을 따라가며 절망감만 커져가 희망이란 하늘을 주변 사람의 손으로 가린다 나 살리기도 하며 버티고 있어 날 째려보는 차가운 시선들이 실성하지 않은 말을 잘 들어봤자 누군가의 광대 너와 그냥 남은 넌 가수라는 직업은 지워쳐 그 말을 들으며 약해져만 가는 내 자신을
멈춰 떨어지 어둠처럼 소음 갖고 있어 내게 잔인하고 두려운 나를 홀로 버티고 있어 손을 밀어도 날 잡아줄 사람은 아무도 없어 내 아픔 내 눈물을 타고 위로 빠져나가고 있어 속에 갇혀있던 나를 끌어내 좀 더 빠르게 이것을 run away I'm on the elevator 난 올라갈게 어두웠던 내 과거 탈출해 내 깜깜했던 앞길을 비춰 미쳐버릴 듯 지겨운 시간 잊혀져버릴 때 이 길을 뛰어 랩은 나도 새로운 시작에 종소리가 흘리며 나는 놀라차지 내 손을 작은 펜트하우스로 데려가지 마 elevator
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute geht es wieder um K-Pop und um die Lasten, die die jungen K-Pop-Idols und Trainees tragen. Emotional, aber auch finanziell. Denn während ihrer gesamten, oft jahrelangen Ausbildung häufen K-Pop-Trainees Schulden an. Die Kosten für den intensiven Unterricht, die Verpflegung und die Unterbringung im Wohnheim übernimmt zunächst das Entertainment. Das ist aber weniger eine Investition als ein Darlehen. Daisy Yu war 2 Jahre lang Teil der bekannten Girlgroup Momoland. Auf ihrem TikTok-Kanal gibt sie einen Einblick in ihren Verdienst.
In den 2 Jahren wurde ich einmal bezahlt.
Das liegt daran, dass K-Pop-Idols erst von den Früchten ihrer Arbeit, ihren Auftritten und verkauften Alben profitieren, wenn sie die enormen Schulden bei ihrem Entertainment abbezahlt haben. Erst dann erhalten sie zum ersten Mal Lohn.
So you might be thinking, Daisy, I think you got scammed.
Ihr denkt vielleicht, Daisy, du würdest übers Ohr gehauen. Aber ich habe nur deshalb so wenig Geld bekommen, weil ich gewaltige Schulden hatte. Rund 150.000 US-Dollar. Also habe ich die 150.000 Dollar abbezahlt und dann meine Einmalzahlung erhalten.
And then got my one-time payment.
Nach ihrem Ausstieg aus der Entertainment-Industrie arbeitete Daisy 2 Jahre lang als Übersetzerin in Teilzeit. Verglichen damit hat sich ihre Arbeit als Idol finanziell kaum gelohnt.
Überlegt es euch 2 Mal, bevor ihr Idols werdet. Vielleicht wärt ihr mit einem Job im Burgerladen besser dran.
Auch wenn die erfolgreichsten K-Pop-Stars wahrscheinlich im Geld schwimmen, sieht die Realität für kleinere, weniger bekannte Gruppen oft anders aus. Viele Idols erleben nie ihren großen Durchbruch. Manche erwirtschaften nie genug, um ihre Schulden abzubezahlen und das erste Mal Profit zu sehen. Ex-Idol Tina erinnert sich noch an den Tag, als sie die Höhe ihrer Schulden erfuhr.
Sie geben einem eine Art Kostenaufstellung. Als ich sie bekommen habe, war ich völlig geschockt, weil wir so verschuldet waren. Ich dachte, ich glaube nicht, dass ich hier jemals Geld verdienen könnte.
Das Idol-Training kann also eine echte Schuldenfalle sein. Tina hat eine Theorie, warum trotzdem so viele junge Menschen hineintappen.
Wenn Trainees diese Verträge unterschreiben, um Idols zu werden, dann sehen sie sich die Verträge oft nicht richtig an. Sie blicken mehr auf den Traum, nicht auf den Papierkram.
Geld ist nicht das Einzige, was die Musiklabels von ihren Idols und Trainees einfordern. Trainees haben sich während ihrer Ausbildung an strenge Regeln zu halten. Durchgesetzt werden diese Regeln von Angestellten des Labels. Die sogenannten Managerinnen und Manager haben die Aufsicht über die Jugendlichen und kümmern sich um deren Bedürfnisse. Sie dienen als direkte Ansprechpersonen bei Fragen und Problemen. Vor allem aber vertreten die ManagerInnen die Interessen des Unternehmens und pochen auf dessen Vorschriften. Ex-Idol Tina.
Du hast keine Privatsphäre, du hast keine Zeit und du kannst viele Dinge nicht tun, die andere in deinem Alter tun würden.
Hey, na, na, I'm not gonna be the one to get hurt. K-Pop-Star Danielle Marsh aus der Erfolgsgruppe NewJeans hat ihre Trainee-Zeit ebenfalls nicht in besonders guter Erinnerung. In einem Livestream erzählt sie, unter wie viel Druck sie als Trainee stand.
Ich war so sehr auf all die Regeln bedacht. Ich weiß noch, dass ich so vorsichtig war, die ganzen Regeln, die man als Trainee hat, nicht zu brechen.
Wie genau diese Regeln aussehen, das hängt vom jeweiligen Entertainment ab. Klar ist aber, das Management übt viel Kontrolle über die jungen Talente aus. Die Firma bestimmt den gesamten Tagesablauf der Trainees, wohin sie gehen und was sie tun dürfen. Einige Regeln, die sie zu befolgen hatte, beschreibt Danielle in ihrem Livestream.
For example, and these are just like little things, you had to leave like a message before.
Zum Beispiel, und das sind nur Kleinigkeiten, musste man eine Nachricht hinterlassen, bevor man auf die Toilette gehen durfte. Sogar in der Freizeit. Man wurde ständig beobachtet, wenn man im Übungsraum war. Man hatte also überhaupt nicht viel Freiheit.
So you didn't have much freedom at all.
Die meisten Entertainments verbieten ihren Trainees auch, private Profile in den sozialen Netzwerken zu haben. Manche untersagen die Handynutzung beim Training gleich ganz. Unter solchen Arbeitsbedingungen hätten die meisten von uns vermutlich schon längst gekündigt. Aber die Schufterei und das Befolgen der strengen Regeln sind der einzige Weg, ein Musikstar in Korea zu werden. Wer davon träumt, muss also die Zähne zusammenbeißen.
Der Grund, warum wir all diese Regeln befolgen mussten, war, dass wir sonst das Gefühl hatten, wir würden nicht debütieren dürfen. Wir hatten das Gefühl, dass sie uns einfach rausschmeißen würden, wenn wir uns nicht an alle Regeln hielten.
Durch die vielen Regeln, Vorschriften und Verbote fühlen sich viele Idols eingeschränkt, sowohl in ihrer Freiheit als auch in ihrer Kreativität. Daher stellt sich die Frage, warum existieren diese Regeln überhaupt? Dienen sie wirklich einem höheren Zweck, indem sie die Trainees auf den Idol-Alltag vorbereiten? Danielle sieht es so.
Ich weiß noch, dass ich dachte, warum verwenden sie ein solches System, wenn es uns doch unserer Kreativität beraubt? Ich bin nicht sicher. Es könnte einfach daran liegen, dass es in der Branche so weitergegeben wurde. Das könnte der Grund sein. Es könnte auch einfach daran liegen, dass die Leute, die die Kontrolle haben, es leichter haben wollen, die Kontrolle zu übernehmen.
Die Kontrolle der Firma endet nicht beim Tagesablauf und der Online-Präsenz ihrer Idols und Trainees. Die Angestellten des Entertainments überprüfen auch die Ernährung der jungen MusikerInnen streng. Das liegt aber weniger daran, dass sie eine gesunde, ausgewogene Ernährung für ihre Schützlinge sicherstellen wollen. Vielmehr wollen sie verhindern, dass Trainees an Gewicht zunehmen. Das Management überwacht daher streng, was und vor allem wie viel die Jugendlichen zu sich nehmen, erzählt Danielle aus NewJeans.
Das klingt komisch, aber ich weiß noch, dass ich Fotos von meinem Essen machen musste, bevor ich es verzehren durfte. Und ich musste die Fotos an unsere Managerin schicken, die es dann checken musste.
Durch die harten Essenskontrollen sorgen viele Entertainment-Firmen dafür, dass ihre Idols und Trainees kein Gramm mehr als Idealgewicht wiegen. Lieber deutlich weniger. Ashley Choe, ehemaliges Mitglied der K-Pop-Gruppe Ladies Code, erzählt im Podcast Get Real, wie ihre ManagerInnen ihr damals das Schlanksein eintrichterten.
Sie sagen, es sei unprofessionell, an Gewicht zuzunehmen. Du sollst auf der Bühne tanzen und gut aussehen. Und wenn du zunimmst, sagen sie, das will wirklich niemand sehen.
Ja.
In Korea gelten sehr strenge Maßstäbe für Schönheit. Die Standards sind praktisch unerreichbar, aber alle Menschen werden unweigerlich an ihnen gemessen. Frauen haben schlank zu sein, Männer muskulös. Bei beiden Geschlechtern gibt es keine Toleranz für Körperfett. Deshalb ordnen viele Entertainment-Firmen sogar regelmäßige Wiegetermine für ihre KünstlerInnen an. Tina aus Blady.
Sie können sehen, ob dein Gewicht schwankt, ob es gleich bleibt oder ob du abnimmst. Und ich weiß noch, dass wir Ärger bekommen haben, wenn wir zugenommen hatten.
Diesen Ärger versuchen Trainees und Idols natürlich zu vermeiden. Einige von ihnen greifen deshalb zu ungesunden Mitteln, um ihr Gewicht zu halten oder zu reduzieren. Beauty-Influencerin Melissa Min schildert das auf ihrem YouTube-Kanal.
Viele K-Pop-Stars sind aufgrund der Schönheitsideale extrem unter Druck. Sie wenden meistens extreme Diäten an und das ist echt gesundheitsgefährdend.
Tatsächlich haben in der Vergangenheit einige Idols berichtet, mit welchen Extremdiäten sie in kürzester Zeit Gewicht verloren haben. Das Wort Diät erscheint in einigen Fällen aber weniger angebracht als das Wort Hungern. Die Abnehmkur von Sängerin IU bestand zum Beispiel nur aus einem Apfel, einer Süßkartoffel und einem Proteinshake am Tag. Solokünstlerin Somi aß eine Zeit lang täglich nicht mehr als 3 Bananen. Und K-Pop-Star Momo aus der Girlgroup Twice hat sich eine Woche lang nur von Eiswürfeln ernährt. Ihr Management hatte gedroht, dass sie sonst nicht debütieren dürfe. Dass so wenig Essen am Tag nicht nur ungesund, sondern richtig gefährlich ist, steht außer Frage. Trotzdem kennt auch Ashley Trey solche Diäten.
Ich habe mit 20 als Trainee angefangen. Aber ich hatte jüngere Trainee-Kolleginnen, die waren in der Mittelstufe und haben zum Mittag 12 Kirschtomaten gegessen. Die wachsen noch in dem Alter, aber sie waren so gestresst wegen ihres Gewichts. Also haben sie ständig nur Hähnchenbrustsalat und Tomaten gegessen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt.
Das ständige Hungern schlägt dann aber oft in ebenso ungesunde Fressattacken um.
Jedes Mal, wenn wir vom Training zurückkamen, haben wir 10 Packungen Reiskuchen gekauft und sie einfach runtergeschlungen, bevor unser Manager kam. Das macht es mit einem. Man wird verrückt.
Der Druck, perfekt auszusehen, schlank zu bleiben und ja nicht zuzunehmen, lastet also schwer auf K-Pop-Idols und Trainees. So schwer, dass er gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen und sogar Essstörungen begünstigen kann. Deshalb sieht auch der Musikjournalist und K-Pop-Experte Yannick Gölz darin eine große Gefahr.
Ich meine, Körperstandards sind offensichtlich und ja irgendwie auch wohlbekannterweise so eine der größten Schattenseiten an K-Pop generell.
Yannick Gölz sieht die Verantwortlichen für diesen Schönheitswahn und Schlankheitsdruck aber nicht allein in der K-Pop-Industrie und ihren Entertainment-Firmen.
Die K-Pop-Industrie ist ja essentially dumm. Sie ist hohl. Sie ist einfach, sie hat keine eigene Ideologie oder Agenda. Sie will einfach nur so viel Geld machen wie möglich. Und dieses Geldmachen erschließt sich durch Best Practices. Und es muss ja irgendeinen Grund haben, dass viele, gerade von den kleineren Labels, sagen so, nee, mir ist eigentlich Bums, lieber habe ich ein sehr dünnes Idol, eine, die vielleicht ein bisschen besser singen oder ein bisschen besser tanzen kann.
Als möglichen Grund nennt der K-Pop-Kolumnist auch die allgemeine Einstellung unserer Gesellschaft dazu, was wir als schön empfinden.
Also ich glaube schon, dass wir einfach in K-Pop gespiegelt sehen, dass unsere Gesellschaft halt einfach insanely fatphobic ist. Dass wir halt einfach schon irgendwie ein krasses Schönheitsideal an Dünnsein, an Selbstkontrolle, an essentielle Selbstzerstörung legen.
Dadurch stellt sich eine wichtige Frage. Müssen K-Pop-Idols dünn sein, weil unsere Gesellschaft nur dünne Menschen sehen will? Oder idealisiert die Gesellschaft dünne Menschen genau deshalb, weil die Entertainment-Industrie ihr nur dünne Idole vorsetzt?
Also man könnte sagen, es ist einfach nur eine Reflexion von dem, was wir in Stars sehen wollen. Und trotzdem kannst du natürlich sagen, dass sie dadurch wieder eine Struktur werden, die das extrem prominent und gerade für sehr junge Leute extrem dominant hochhalten. Also es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem.
Maria,
빛나는 밤에 널 괴롭히지 마.
Ihr hört Radio Mikro Europa mit Maria von Hwasa. Auch diese K-Pop-Sängerin ist Kritik an ihrem Aussehen gewohnt. Zu dick, zu freizügig, zu hässlich. All das hat man Hwasa schon genannt. Nichts davon trifft tatsächlich zu. Ich habe Magenbeschwerden, weil man mich ständig beschimpft, singt sie und erinnert sich selbst unter all dem Druck, ihr Selbstbild nicht zu verlieren. Das wird auch von solchen Leuten angegriffen, die sich an ihrem dunkleren Teint stören. Denn der passt leider gar nicht zu den koreanischen Schönheitsstandards. Beauty-Influencerin Melissa Min.
Wie ich euch vorhin schon gesagt habe, streben Koreaner ja nicht nur makellose Haut an, sondern auch makellose helle Haut. Es war früher so und es hat sich bis heute nichts geändert.
Die Besessenheit von blasser Haut hat in Korea eine lange Tradition. In der Geschichte war sie ein Zeichen von Wohlstand und einer hohen sozialen Schicht. Denn helle Haut war den Menschen vorbehalten, die nicht den ganzen Tag in der Sonne schufteten. Heutzutage verbinden KoreanerInnen helle Haut mit einem frischen, jugendlichen Aussehen. Ein dunklerer Teint gilt dagegen manchmal schon als Makel. Das hat auch das ehemalige Idol Tina zu spüren bekommen.
Mir wurde klar, dass ich ein bisschen dunkler, ein bisschen anders war. Und obwohl ich koreanische Wurzeln habe, fühlte ich mich definitiv wie eine Außenseiterin.
Dieses soziale Phänomen nennt man Kolorismus. Damit ist gemeint, dass Menschen selbst innerhalb der gleichen ethnischen Gruppe einen hellen Hautton bevorzugen und Menschen mit einem dunkleren Hautton diskriminieren. Viele Entertainment-Firmen ermutigen ihre Idols und Trainees daher sogar zu kosmetischen Verfahren. Die sollen ihre Haut heller machen.
Einmal wollten sie, dass ich ein White Tanning durchführen lasse. Ich konnte ein White Tanning machen, eine hellere Foundation benutzen oder mir solche Vitamin C-Spritzen geben lassen. Und ich habe schnell gesagt, ich nehme die hellere Foundation-Farbe.
Im digitalen Zeitalter gibt es darüber hinaus weitere Möglichkeiten, die Haut von Idols noch blasser wirken zu lassen. Kaum ein Selfie oder ein Performance-Video wird ohne einen Weißfilter veröffentlicht. Nicht mal Live-Sendungen sind vor Bearbeitungen sicher. Besonders beliebt ist in Korea dafür die sogenannte Snow-App. Ihre Beauty-Filter erlauben praktisch eine komplette Gesichtsrekonstruktion. Apropos, auch davor machen K-Pop-Firmen nicht Halt. Tina aus Blady.
Meine Firma hat uns dazu ermutigt, bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel Laserhaarentfernung oder in manchen Fällen Schönheitsoperationen. Das wird dir einfach so auferlegt. Du hast nicht wirklich eine Wahl und kannst nicht wirklich Nein sagen.
Auch für das Gesicht gelten in Korea und vor allem in der koreanischen Entertainment-Industrie strenge Schönheitsmaßstäbe. Große Augen, Augenlider mit Lidfalte, eine gerade dünne Nase und ein schmales Gesicht mit V-förmigem Kinn. Mit dem richtigen Make-up lassen sich manche dieser Merkmale realisieren. Aber irgendwann stoßen Eyeliner, Wimpernkleber und Contouring-Pinsel auch an ihre Grenzen. Melissa Min.
Aber ich meine, der Knochen kann sich ja eigentlich nicht viel verändern, außer mit einer OP. Viele Idols entscheiden sich deshalb auch für eine Operation, um ein V-Shape zu bekommen. Oder sie spritzen sich auch ein bisschen Hyaluron oder Botox in das Kinn.
Auf solche Ideen kommen K-Pop-Idols und Trainees nicht immer von alleine. K-Pop-Entertainments haben ein wirtschaftliches Interesse daran, möglichst normschöne Idols zu produzieren. Denn schöne Idols sind erfolgreich, so zumindest die Annahme. Aus diesem Grund legen die Labels ihren Trainees häufig sogar Schönheitsoperationen nahe, um den extremen Beauty-Standards gerecht zu werden.
Als Trainee sagen sie dir, du musst dies machen lassen, du musst das richten lassen. Sie wollten immer, dass ich meinen Kiefer abschleife und mein Gesicht schmaler machen lasse.
Ashley Che erzählt in ihrem Podcast Get Real, dass Angestellte ihres ehemaligen Labels jeden noch so kleinen optischen Makel an ihr entdeckten und sie darauf aufmerksam machten.
Wenn ich lächle, sieht man mein Zahnfleisch. Also meinten sie, du musst eine Schönheits-OP machen lassen, damit deine Lippen nicht so nach oben rollen. Das ist unattraktiv. Und das ist mir vorher noch nie an mir aufgefallen, bis sie mich darauf hingewiesen haben.
Dabei finden die Angestellten des Labels immer wieder neue Schönheitsfehler. Sind die Schultern zu breit, der Hals zu kurz, die Nase zu groß, die Zähne zu krumm? Das Management prüft alles.
Es ist endlos. Du korrigierst eine Sache und dann heißt es, jetzt sieht dein Gesicht unproportional aus, du musst die andere Seite korrigieren. Es hört einfach nie auf.
Die Labels können ihre KünstlerInnen zwar nicht dazu zwingen, kosmetische Verfahren oder Schönheitsoperationen durchführen zu lassen, aber sie brauchen auch keinen Grund, einen Trainee einfach zu feuern. Meistens ist diese Drohung aber gar nicht nötig. Denn wie oft kann ein junger Mensch hören, wie hässlich er ist, bis er einknickt und einer Schönheits-OP zustimmt? Daisy aus der Gruppe Momoland berichtet in den sozialen Medien, was die öffentliche Kritik an ihrem Äußeren mit ihr gemacht hat.
Ich fand, dass meine Zähne nach der Zahnspange toll aussahen. Aber man erkennt seine eigenen Unsicherheiten erst, wenn man darauf hingewiesen wird. Erst als ich zum ersten Mal im Fernsehen war, haben die Leute angefangen zu reden. Im Internet hieß es, ich hätte Geringverdienerzähne.
Diese Kritik war ein Schlag für Daisys Selbstbewusstsein.
Von da an habe ich mich wegen meiner Zähne unsicher gefühlt. Kurz vor meinem Debüt haben sie mir dringend empfohlen, mir Veneers machen zu lassen. Sie haben also mein Debüt verschoben, weil ich Geringverdienerzähne hatte.
Derartige kosmetische Verfahren und Schönheitsoperationen sind in Südkorea, anders als bei uns, keine Seltenheit. Im Gegenteil, das Land ist als Plastic Surgery Paradise bekannt. Mehr als 100.000 Touristinnen und Touristen reisen jedes Jahr nach Korea, um sich bei den renommiertesten ChirurgInnen unters Messer zu legen. Von den jungen koreanischen Frauen hat sogar fast ein Viertel bereits eine kosmetische Operation durchführen lassen. Besonders beliebt sind dabei die Double Eyelid Surgery zur Vergrößerung der Augen, die klassische Nasenkorrektur und das Abtragen des Kiefers für ein V-förmiges Kinn.
Mittlerweile ist die OP ganz normal in Korea. Und das nicht nur für Celebrities, sondern auch für Normalos.
Diese Normalisierung von Schönheitsoperationen in der koreanischen Gesellschaft und die Überbetonung von Beauty-Standards beobachtet auch Yannick Gölz von laut.de.
Aber es ist ja schon so ein Ding von, dass Leute so eine krasse Sehnsucht danach haben zu vergleichen, eine krasse Sehnsucht daran haben, Nummern auf Sachen zu setzen, dass es halt nicht nur ein Schön gibt, sondern auch immer ein Schöner.
Aus den Schönheitsstandards machen manche Fans nämlich einen regelrechten Wettkampf. Welches Idol erfüllt sie am ehesten? Wer ist der oder die Schönste im ganzen Land? Solche Diskussionen sind im K-Pop an der Tagesordnung. Das erklärt laut dem Musikjournalisten auch, warum K-Pop-Entertainments so fixiert darauf sind, ihre Idols immer noch ein bisschen schöner zu machen. Egal zu welchem Preis.
Und dass dadurch es halt so insanely kompetitiv wird, werden halt schon Fragen gestellt, wie dass ich mir dann denke, okay, klar, wenn es darum geht, du musst irgendwie einen Weg finden, noch 3% mehr Schönheit aus deinen Idols rauszusqueezen, sonst schaffen sie es nicht, irgendwie Fuß in der Industrie zu fassen, dass dann halt auf einmal Sachen wie, keine Ahnung, Gesichtssymmetrie oder deine Augenfalten oder dein Gewicht einfach zu so einer krassen Metrik werden, einfach nur um dir vielleicht auch ein Gefühl von Kontrolle über diese Sachen zurückzubekommen.
Vom Gefühl, nicht schön genug zu sein, singen auch 21 in ihrem Lied Ugly. Viel Spaß damit.
Yeah. 이해한다고 하지 마. 못생기고 비뚤어진 내 마음이 널 원망할지도 몰라. 날 시키지 마. 난 너와 어울리지 못해. 그 찬란 눈빛 속 차가운 가식이 날 숨 막히게 해. 다가오지 마. 너의 관심조차 싫어. 난 어디론가 떠나고 싶어. 소리치고 싶어.
이제 그만 밤이 눈을 막아 그만해. 넌 또 몰래 숨어들었지. 잠든 귀가 살갈 다 쳐다보다 할퀴고 눈썹에 끝도 없이 속삭이는 목소리. Oh you the bad dream kid. 나를 홀려 자꾸 불러. 너 있는 곳 그래 내게 오라고.
날 안다고.
I don't think so.
언뜻 내게 파고들어.
I don't think so.
넌 내 눈을 가려.
I don't think so.
진실들을 덮어.
I don't think so.
아, 헛된 꿈 버려.
I don't think so.
속을 뱉게 하지마.
I don't think so.
넌 날 다시 못 가져.
I don't think so.
Shut up and go.
날 지겹도록 말했어. 좋고 좋은 악몽 이젠 끝낼게.
우리 꺼진 exit light.
우리 꺼진 exit light. 이제 그만 꺼져줄래 내게서.
Yeah.
그만해줘. 내기 속에 쏟아대는 소리감을 let it blow. 오감은 그것으로 쏠리고 건져서고 들어온 너는 제멋대로 빚어. 하나 늘 뜬 채로 잠들면 소리가 없이 스며드는 The Phantom.
I'm so sick. 전업에 불이 켜지면
네가 사라져 있게.
나 위한다고.
I don't think so.
혼자 내게 파고들어.
I don't think so.
깊게 스며들어.
I don't think so.
혼란스러워.
I don't think so.
I think what I want.
I don't think so.
보이지도 마라.
I don't think so.
넌 날 다시 못 가져.
I don't think so.
집착하지 좀 마.
날 지겹도록 말했어. 죽고 죽는 악몽 이제 끝낼게.
불이 꺼진 exit light.
불이 꺼진 exit light. 이제 그만 꺼져줄래 내게서.
Black in my heart. Creepy that night. Stain in my soul. 잠든 내 눈을 띄면 거친 소름과
선명한 그것의 흔적과
쥐념 내 names on the ground.
불러내 춤을 춰 tonight. Say what you like.
시간들을 알아. 이젠 끝내야 한다는 걸 forget everything. Yeah.
날 안다고.
I don't think so.
뭔데 내게 파고들어.
I don't think so.
넌 내 눈을 가려.
I don't think so.
진실들을 덮어.
I don't think so.
아, 내 꿈 봐라.
I don't think so.
자꾸 뱉게 하지마.
I don't think so.
넌 날 다시 못 가져.
I don't think so.
Shut up and go.
죽고 죽는 악몽 이젠 끝낼게.
불이 꺼진 exit light.
불이 꺼진 exit light. 이제 그만 꺼져줄래 내게서.
One night 어둠 속에 보인 것.
나를 쫓던 기묘했던 그림자.
불이 꺼진 exit light.
불이 켜진 exit light. 거울 속에 나를 보고 있는 나.
Obsession von EXO, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Wie besessen sind auch viele K-Pop-Fans von ihren Lieblings-Idols. Sie haben nicht nur extreme Schönheitsstandards, sondern auch unrealistisch hohe Erwartungen an das Verhalten der KünstlerInnen. Entertainment-Firmen stellen daher oft eine wichtige Regel auf. Dating ist tabu. Tina aus Blady.
Idols are like products, you're their biggest asset and you're their moneymaker. So if you start dating and the fans will sometimes leave you. And I think that's the thing that the companies are the most scared of. And that's the reason why I feel like dating in the idol scene is just not accepted. And I don't think it's ever gonna be accepted.
Einigen Idols ist es vor und nach ihrem Debüt nicht erlaubt, romantische Beziehungen einzugehen. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Denn mal davon abgesehen, dass im vollgepackten Terminkalender eines Idols sowieso kaum Zeit fürs Dating bleibt, haben Entertainment-Firmen große Angst davor, Fans vor den Kopf zu stoßen. K-Pop-Fan Lara Eileen aus Remseck.
Manche Fans machen sich ein bisschen zu viel Hoffnung, dass sie irgendwie irgendwann mal was mit so einem Idol anfangen könnten. Und wenn dann halt sowas rauskommt, dass der jemand anderen datet, könnte man schon sehr eifersüchtig werden und die haben es dann nicht so ganz im Griff.
Kein Wunder. Ein großer Teil des K-Pop-Konzepts basiert schließlich darauf, Idols als potenzielle romantische PartnerInnen zu inszenieren. Die Fantasie des Boyfriends oder Girlfriends zerplatzt aber schnell, wenn das Idol bereits in einer Beziehung ist. Musikjournalist Yannick Gölz erklärt die Fanenttäuschung.
Einfach nur, dass Leute halt einfach schon die Idols gern für sich haben wollen, dass da wieder ganz echsenhirnige Gefühle von Eifersucht hochkommen.
Aus diesem Grund sind Dating-News in Korea echtes Futter für Skandale. 2018 landeten die Sängerin Hyuna und der Rapper Dawn in den Schlagzeilen, weil sie ihre Beziehung öffentlich machten. Einen Tag, nachdem ihr Label sie dementiert hat. Das Paar wurde entlassen, der Aufschrei war groß. Auf der einen Seite Fans, die dem Label vorwarfen, überzureagieren. Auf der anderen Seite Fans, die sich von den Idols betrogen fühlten.
Man sollte meinen, hey, das sind alles beautiful junge Leute, die in der Entertainment-Industrie arbeiten. Ich persönlich hoffe, die leben alle ihr bestes Leben, was sowas angeht. Aber scheinbar ist es einfach realistisch eine Sache, die, wenn die rauskommt, vielen Fans super sauer aufstößt.
In einer ähnlichen Situation fand sich Sänger Seunghan aus der Boygroup RISE wieder. 2023 waren Fotos aus seiner Trainee-Zeit aufgetaucht. Auf denen küsste er seine damalige Freundin. Das Paar hatte allerdings noch vor seinem Idol-Debüt Schluss gemacht. Nach einem Jahr Zwangspause und Ungewissheit kündigte SM Entertainment Seunghans Rückkehr zu RISE an. Koreanische Fans reagierten auf diese Nachricht aber extrem verärgert. Sie sendeten Trauerkränze an das Label als Zeichen des Protests. Zwei Tage später wurde Seunghan endgültig aus der Gruppe geworfen. Yannick Gölz.
Und dann dachte ich mir auch so, ja, schade für den Guy, der so sein ganzes Leben bisher dafür weggeworfen hat, um dieses Idol zu werden, um dann wegen irgendeinem Blödsinn da rausgeschmissen zu werden.
Im Gegensatz zu den koreanischen Fans fanden die internationalen Fans Seunghans Rauswurf unverhältnismäßig und unfair. Sie kündigten aus Protest einen Boykott der Gruppe an. Der blieb bis heute aber erfolglos. Zoe aus Kornwestheim hat eine Theorie, weshalb die Fanreaktionen so unterschiedlich ausfielen.
Internationale Fans sind eher lockerer, wenn es um Sachen geht, weil wir auch, ich würde sagen, dran gewöhnt sind, dass, keine Ahnung, auch Idols ein privates Leben haben.
Wie locker sind internationale Fans wirklich? Bei der KCON Germany in Frankfurt und der Eröffnung des koreanischen Shops The Corner habe ich ein paar Fans gefragt. Was halten Sie davon, wenn Ihre Idols daten? Sabrina aus Braunschweig.
Ich habe gar kein Problem mit. Es ist wirklich, wir können genauso romantische Beziehungen eingehen wie die. Ich finde, das ist völliger Humbug, wenn Leute sich darüber aufregen, weil die haben genauso ein Liebesleben verdient, wie wir das auch alle verdient haben oder wollen oder auch nicht wollen, je nachdem. Und deswegen finde ich das einfach immer so affig, wenn Leute sich darüber total aufregen.
Auch Tuana aus Ludwigsburg wünscht ihren Idols, dass sie Glück in einer Beziehung finden können, ohne dafür angefeindet zu werden.
Das interessiert mich nicht, weil ich finde, jedes Idol sollte sein Liebesleben ausleben können wie normale Menschen. Weil ich finde, Liebe ist was sehr Starkes und ich denke nicht, dass irgendeine Art Idol zu sein dich davon ablindern sollte. Und wenn es wirklich so toxische Fans gibt, die sich irgendwie Hoffnungen machen, dass sie jetzt auch mit den Idols zusammenkommen, das finde ich schon ein bisschen übertrieben, aber ich finde, man sollte nicht auf Idols haten, wenn die eine romantische Beziehung zum anderen Idol haben.
Leider sehen das nicht alle Fans so entspannt. Neben dem Dating strafen Fans und Entertainment-Firmen Idols auch für andere vermeintliche Vergehen hart ab. Felix aus Bartholomä.
Viele Fans machen zu schnell ein Drama drum, weil jetzt halt, keine Ahnung, der das und das gesagt hat. Ich manchmal finde ich ein bisschen zu zu viel. Also es wird so schnell aus einem kleinen Sachen Skandal gemacht.
죽겠다 남대하 듯이 돌아섰는데 왜 나는 괴로울까.
So mussten zum Beispiel die beiden Boygroup-Mitglieder B.I. und Ilhun ihre jeweiligen Gruppen Icon und B2B verlassen. Der Grund? Beide hatten in der Vergangenheit Marihuana konsumiert. In Korea eine illegale Droge. In der westlichen Popwelt hätte man diese Nachricht vielleicht mit einem gleichgültigen Schulterzucken zur Kenntnis genommen. Nicht so in Korea. Musikjournalist Yannick Gölz.
Weil ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die immer wieder Kulturdifferenzen irgendwie krass rausbringen können, wo ich mir halt denke, so wow, oh nein, er hat an einem Joint gezogen. Nein! Und weißt du, bei uns machen Leute so Mucke übers Heroinballern und Leute sind so.
Die koreanische Gesellschaft legt bei ihren Promis übermäßig großen Wert auf einen guten Ruf und eine makellos weiße Weste. Ein Fehltritt kann deshalb durchaus ein Karriereende bedeuten. Das sehen wir auch am Beispiel der Sängerin Kim Gadam. Im Mai 2022 feierte sie ihr Debüt als Mitglied der Gruppe Les Seraphim. Wenige Tage später kamen Vorwürfe gegen sie auf. Sie habe angeblich in der Mittelschule eine Mitschülerin gemobbt, als sie gerade einmal 12 Jahre alt war. Obwohl die genauen Umstände nie vollständig geklärt wurden, war die öffentliche Empörung riesig. Fans und Cyberbullies machten die 16-Jährige online fertig. Um die anderen Mitglieder der Girlgroup vor dem Hass zu schützen, fällten die Verantwortlichen des Musiklabels Hype eine Entscheidung. Sie feuerten Kim Gadam. Ich habe ein paar Fans gefragt, ist es angemessen, wenn K-Pop-Labels ihre Artists rauswerfen, sobald sie einen Skandal wittern? Oder handeln die Entertainments damit oft zu vorschnell?
Ich finde es etwas, es ist oft sehr undurchsichtig, warum Leute aus den Gruppen geschmissen werden.
Ich finde so, man sollte es schon hinterfragen oder ob das wirklich passiert ist, halt auch von der Company aus her.
Ich denke, wenn eine Gruppe noch jung ist, kann man es noch nachvollziehen, weil man einfach verhindern will, dass sie von Anfang an irgendwie einen schlechten Ruf haben oder dass man die nur mit so Negativität verbindet. Aber wenn das Mitglied jetzt schon ewig in der Gruppe ist und da noch gar nicht irgendwie feststeht, stimmen die Anschuldigungen, dann finde ich es echt scheiße.
Für Musikjournalist Yannick Gölz ist klar, wenn Entertainment-Firmen ihre Idols rausschmeißen, ist das meistens einfache Schadensbegrenzung.
Gruppen sind ja immer in diesen komischen Fan-War-Dynamiken. Auch wenn das irgendwie keiner so richtig acknowledgen will, ist es ja schon irgendwie eine Force, die in K-Pop existiert und die irgendwie auch beeinflusst, wie Gruppen gesehen oder bewertet werden. Und du willst als Gruppe eigentlich so wenig Munition gegen dich haben wie möglich.
Mit einem Skandal liefert ein Idol aber unter Umständen genau diese Munition gegen die eigene Gruppe. Eine problematische Vergangenheit macht es für Fans nämlich schwieriger, offen zu ihrer Lieblingsgruppe zu stehen und sie vor den Angriffen anderer Fandoms zu verteidigen.
Deswegen würde ich sagen, wirtschaftlich verstehe ich, warum Leute auf den Trichter kommen, einfach zu sagen, so, mir egal, was da eigentlich passiert ist, schmeiß den Penner raus. Aber ethisch ist natürlich Blödsinn. I'm going on, they don't care no more.
I'm going on, they don't care no more. Letzten Endes wollen die Entertainment-Firmen mit solchen Rauswürfen natürlich vor allem Fans beschwichtigen. Aber warum reagieren viele K-Pop-Fans überhaupt so extrem verurteilend auf das Fehlverhalten ihrer Lieblings-Idols?
Also die müssen ja irgendwie auch ein Image so upholden, irgendwie. Und man hat ja auch so Ideen oder Wünsche, wie sich auch Idols verhalten irgendwie. Oder zumindest hofft man, dass man ähnlich ist mit dem einen Idol oder so. Oder man stellt sich halt vor, wie der so privat ist. Und wenn es halt nicht so rauskommt, dann ist es so, ah, wieso ist es nicht so?
Was K-Pop-Fan Zoe hier anspricht, ist ein Nebeneffekt von parasozialen Beziehungen. In der letzten Sendung haben wir bereits besprochen, dass parasoziale Beziehungen maßgeblich zum Erfolg des K-Pop-Konzepts beitragen.
Es ist eine andere Art von, ich sag mal, Pseudo-Beziehung da, weil in koreanischen Popkultur wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass man sich einbilden kann, die Person zu kennen, die Künstler zu kennen.
Fans haben oft das Gefühl, ihre Idols gewissermaßen persönlich zu kennen. Und zwar, weil sie häufig ihre eigenen Einstellungen und Wünsche in ein Idol hineinprojizieren. Wenn das Idol sich aber anders verhält als gedacht, zerstört das die Illusion.
Weil dann so eine reale Person unter der glatten Projektionsfläche durchbricht und vielleicht es verkompliziert, dass du irgendwie dich mit dieser Person identifizieren kannst. Deine parasoziale Beziehung herausfordert, weil es irgendwie implied, hey, da ist vielleicht jemand ganz anderes im Privatleben als die Person, die du so gut zu kennen glaubst.
Viele Fans haben dann mit echter Enttäuschung zu kämpfen.
Und das gilt ja nicht nur für die super crazy ones, die dann irgendwie einen Wagen vor das Büro der Firma des Labels schicken und dann sagen so, schmeiß den raus, er ist eine Hure, ein Jezebel. So, es gilt ja auch einfach für Leute, die sowas halt sehen und dann echt einen Knick bekommen, ohne irgendwas Böses zu sagen, in wie sehr sie sich interessieren für dieses Idol. Weil es halt, wie gesagt, diese parasoziale Idee verunsichert.
In manchen Fällen ist die Enttäuschung aber auch gerechtfertigt. Zum Beispiel dann, wenn K-Pop-Idols echtes moralisches Fehlverhalten zeigen und Straftaten begehen. Zuletzt war NCT-Mitglied Taeil in einen großen Skandal verwickelt. Eine junge Frau hatte den Sänger wegen eines sexuellen Übergriffs angezeigt. Sein Label ließ ihn deswegen fallen. Und auch seine Fans verurteilten ihn dafür scharf und wandten sich von ihm ab. Für NCT-Fan Tuana war das ein harter Schlag.
Das mit Taeil hat mich richtig schockiert. Also ich war schon sehr zerstört davon, weil ich mochte Taeil. Ich mochte seine Art, wie er singt. Ich war inspiriert von ihm. Aber nachdem ich das herausgefunden habe, ich war richtig zerstört. Ich war so, was und so. Also das war auf jeden Fall was Schockierendes. Aber das heißt einfach nur, dass man nicht jedem vertrauen soll. Einfach so nur, weil es K-Pop-Idols sind.
Sabrina aus Braunschweig war ähnlich erschüttert von dem Vorfall.
Aber das hat einen halt irgendwie schon geschockt, weil man dadurch immer wieder erinnert wird, dass das auch nur im Grunde genommen normale Menschen sind, die auch Fehler machen und die vielleicht auch nicht so toll sind, wie man sich das idealisiert vorstellt.
Diese schweren Skandale sind allerdings in den seltensten Fällen der Grund für überzogene Fanreaktionen. Meistens sind Fans einfach enttäuscht, dass ein Idol ihren unsagbar hohen Verhaltensansprüchen nicht gerecht geworden ist. Vielleicht, weil sie geheiratet und eine Familie gegründet oder weil sie eine unbedachte Bemerkung gemacht haben. Die radikalsten Fans in Korea gehen dann sogar auf die Straße, senden Trauerkränze und Trucks mit Protestnachrichten vor die Gebäude des Musiklabels. Der Rest macht seinem Frust in den sozialen Medien Luft.
Ja, ich habe mal Twitter ausprobiert, habe es aber gelöscht. Es wird sehr schnell toxisch.
Online führen K-Pop-Fans regelmäßig Shitstorms an. Sie greifen Idols an, weil sie nicht gut genug aussehen oder sich falsch verhalten. Sie greifen Entertainment-Firmen an, weil sie ihre Gruppen nicht richtig managen. Sie greifen Medien an, weil sie schlecht über ihre Idols berichtet haben. Oder sie bekriegen sich einfach gegenseitig. K-Pop-Experte Yannick Gölz.
Wenn man so Fandynamiken anguckt, darf man K-Pop-Gruppen, glaube ich, weniger mit anderen Musikern und Musikerinnen vergleichen, sondern eher mit so Fußballclubs.
Jedes Fandom beansprucht für seine Gruppe die Beste zu sein, besser als alle anderen. Um das zu beweisen, würdigen sie andere Gruppen herab. Deren Fans giften zurück und so kommt es zu sogenannten Fanwars.
Und irgendwie hast du dann so eine krasse Dynamik von, ich will, dass mein Team gewinnt, mein Team ist das, was gewinnen soll, bitte, deswegen müssen die anderen Teams de facto verlieren. Und dann fängst du natürlich auch jede andere Gruppe an, als eine Bedrohung wahrzunehmen. Und ja, es wird dann kindisch und dämlich und keiner findet es gut, aber irgendwie passiert es trotzdem immer und immer wieder.
Manchmal kommt es einem auch so vor, als hätten K-Pop-Fans einfach Lust zu streiten. Tuana aus Ludwigsburg.
Da geht so viel ab. Zum Beispiel in dem Enhypen-Fandom, die streiten nicht mit anderen Fandoms, sondern mit sich selber, gegenseitig. So die koreanischen NGs und die internationalen NGs, die streiten so viel miteinander. Das ist ganz krank, das ist nicht normal.
Wie beinahe jedes Idol kennt die Sängerin Ho Yeonjin solchen Hass aus dem Netz. In ihrem Song I ungleich Doll wehrt sie sich dagegen. Idol doesn't mean your doll to fuck with.
Doesn't mean you're told to fuck with. 어차피 일상 반복일 텐데 얼마나 재밌겠니. 전에 안 빼고 뭐해. 보여지는 직업인데 내면은 결국 흠이 안 짠이 돼. Yeah yeah. 한 순간으로 빠져버린 the headline. 그다지 없던 관심을 원해. I'm not mine. They love when I'm a mess. 땜돌은 distress 같은 사람임. 내 맘대로 하는 말
Am Ende steht fest, die K-Pop-Industrie hat viele Schattenseiten. K-Pop-Idols stehen permanent unter Druck. Dem Druck, hart zu arbeiten und zu trainieren. Dem Druck, gut auszusehen. Dem Druck, immer das Richtige zu tun und ihre Fans nicht zu enttäuschen. Manchen wird dieser Druck leider irgendwann zu viel. Ihnen möchte ich am Ende dieser Folge kurz gedenken. Kim Jonghyun aus SHINee, Choi Jilly alias Solly aus FX, Gu Hada aus Kara und Moonbin aus ASTRO. Sie alle haben ihr Leben freiwillig beendet. Ihr Tod hat in der Folge teilweise ein Umdenken in der K-Pop-Branche bewirkt. Einige Musiklabels legen nun mehr Wert auf die psychologische Betreuung ihrer Idols und ermöglichen ihnen Auszeiten für ihre Gesundheit. Trotzdem hat die Industrie noch einen weiten Weg vor sich, um faire und gesunde Arbeitsverhältnisse für ihre Idols zu schaffen. Damit bin ich am Ende der Sendung. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, um mehr über die Schattenseiten von K-Pop zu erfahren. In der nächsten Folge werden wir uns wieder ein paar leichteren Themen widmen. Wie hat sich K-Pop über die Jahre entwickelt? Was gehört sonst noch zur Korean Wave? Und fördert K-Pop ein Interesse am Land Südkorea? Das erfahrt ihr im vierten Teil meines Features, demnächst hier auf Radio Mikro Europa. Die Redaktion dieser Sendung lag bei Ulrich Hägele. An den Reglern saß Levi Schuffert. Wenn ihr die Folge nachhören wollt oder mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, besucht gerne unsere Mediathek und unsere Homepage unter www.mikro-europa.de. Alle Songs aus dem Feature findet ihr übrigens in der Playlist K-Pop – Ein Medienphänomen auf Spotify. Viel Spaß beim Reinhören! Mein Name ist Svenja Uhl und ich verabschiede mich hiermit vom Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören!